Darum setzen wir auch all unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfangen nach dem, was er getan hat, im Leibe, sei es gut oder sei es böse. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Damit empfehlen wir uns nicht abermals bei euch, sondern geben euch Anlass, euch unser zu rühmen, damit ihr etwas habt gegen die, die sich des Äußeren rühmen und nicht des Herzens. Denn wenn wir außer uns waren, so war es für Gott, sind wir aber besonnen, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort sich nicht selber leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Suche nach dem Motiv, also nach den Beweggründen hinter einer Tat, gehört zu jedem Kriminalroman. Und sie gehört genauso zur kriminellen Wirklichkeit. Warum hat er das getan? Was hat sie dazu getrieben? Was steckt dahinter? Aber auch im normalen bürgerlichen Leben spielen Motive eine entscheidende Rolle. Unsere Taten und Worte sind das eine, unsere Beweggründe dahinter das andere. Das Wort Motiv lässt sich auch leicht erklären aus dem Lateinischen, movere, also bewegen. Solange man sich nur auf einer geschäftlichen bzw. rein sachlichen Ebene bewegt, mag das Motiv nicht immer so entscheidend sein. Ja, in der Mathe- oder Lateinarbeit kommt es am Ende darauf an, was da auf dem Zettel steht, der abgegeben wird. Und das Resultat wird der Lehrer bewerten und nicht erstmal über die Motive des Schülers grübeln, in der Regel. Und auch wenn wir ins Restaurant gehen, kommt es am Ende darauf an, was das Resultat ist. Also da zählt die Dienstleistung, die Tat, auf Deutsch gesagt, ob das Essen schmeckt oder nicht. Ja? Also mit welchem Motiv der Koch das Essen zubereitet hat, ist uns erstmal ziemlich egal. Hauptsache es schmeckt. Besser, er hat grollend ein saftiges Schnitzel gebrutzelt, als fröhlich singend einen zähen Braten. Aber schon beim Kellner oder beim Chef des Restaurants gewinnt das Motiv oder das vermutete Motiv an Bedeutung. Ja, haben wir den Eindruck, der will uns jetzt hier nur abzocken und den schnellen Euro machen? Oder vermittelt er uns den Eindruck, der will seinen Gästen was Gutes tun? Dem liegt daran, dass es uns gut geht in seinem Restaurant. Und Sie merken, da kommt das Motiv mit ins Spiel. Je persönlicher es wird, umso wichtiger die Bedeutung des Motivs. Das können wir erstmal festhalten. Je persönlicher es wird. Wenn Kinder mit Geld abgefertigt werden, weil die Eltern sich damit Ruhe erkaufen wollen, und sie stecken ihnen die Portemonnaies voll, um sich nicht kümmern zu müssen, dann macht das die Kinder nicht glücklich. Die kaufen sich nur frei. Das ist ihr Motiv, denken die dann. Und andersherum, wenn ein kleines Kind uns ein Bild schenkt, dann achten wir in der Regel weniger auf den künstlerischen Wert als auf den ideellen. Dann zählt für uns, Mensch, er hat sich Mühe gegeben, er wollte uns eine Freude machen. Und dann hängen wir das Gemälde an einen ganz prominenten Platz, weil wir uns freuen über das gute Motiv hinter dieser künstlerischen Leistung. Also je persönlicher es wird, je persönlicher, umso wichtiger die Bedeutung des Motivs. Bei einer persönlichen Beziehung gilt, im Zweifelsfalle ist es wichtiger, warum jemand etwas getan hat, als wie er es getan hat. Im Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen spielt das Motiv eine herausragende Rolle, weil es ein eminent persönliches Verhältnis ist. Das sagt Gott schon bei der Berufung des Königs. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7. Und im Psalm 139 betet der, der dann König wurde, David, wir haben es gehört in der Lesung, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, was mein Motiv ist. Und genau da lag ja das Problem der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Die waren gefangen in einer äußeren Religionsausübung. Hauptsache die Fassade stimmt. Hauptsache nach außen hin werden die Regeln eingehalten. Und Jesus hat ihre Motive kritisiert. Und er hat sie deswegen mit sorgfältig gepflegten Gräbern verglichen in der Rede in Matthäus 23, Vers 27. Da sagt Jesus, Matthäus 23, 27, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Die Motive sind das Problem. Vor Gott, liebe Gemeinde, vor Gott ist unsere innere Haltung noch wichtiger als unsere äußeren Handlungen. Und das ist auch für die Kindererziehung zum Beispiel ungemein wichtig. Es wäre fatal, wenn wir unseren Kindern den Eindruck vermitteln würden, Hauptsache nach außen hin stimmt es. Hauptsache du machst das jetzt so und machst es. Warum du es machst, ist egal. Hauptsache du machst es und nach außen hin sieht es gut aus. Es geht vielmehr darum, dass wir in der Erziehung innere Überzeugungen ausprägen. Dass wir darum ringen, die Motive unserer Kinder auf Gott auszurichten. Ist viel wichtiger, als dass äußerlich einfach die Regeln eingehalten werden. Auch wenn das auch mal wichtig sein kann, dass Regeln eingehalten werden. Aber es geht um die Motivation. Und in unserer Reihe zum 2. Korintherbrief kommen wir heute genau an die Stelle, wo Paulus Rechenschaft über seine Motive ablegt. Wo Paulus offenlegt, warum er diesen Dienst tut, warum er so handelt, wie er handelt, was ihn antreibt. Und das sehen wir schon im ersten Vers. Und Sie haben das ja auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich, da sagt er, darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Das ist unser Motiv. Und das Thema dieser Predigt lautet deshalb heute, was treibt uns an, die Motive unserer Nachfolge? Was treibt uns an, die Motive unserer Nachfolge? Und damit gibt Paulus den Korinthern und uns die Chance, unsere Motive zu überprüfen. Zur Erinnerung, letzten Sonntag, da hatten wir gefragt, wie können wir Christen mit diesem Druck umgehen? Wie können wir Christen diesen Druck aushalten, der das Leben von Gottes Boten in dieser Welt zwangsläufig begleitet? Und wir haben gesagt, Druck ist der Normalfall. Nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall. Wir leben in einer Welt, die nicht auf Gott hin ausgerichtet ist. Und Paulus hatte an seinem eigenen Beispiel gezeigt, aber er hatte das gewissermaßen für alle als Modell dargestellt. Er sagt, wir sind alle Zeit getrost. Wir haben Grund, alle Zeit getrost zu sein, trotz des Drucks, auch wenn der Druck da ist. Warum? Weil Gott uns für diesen Druck präpariert, weil er uns ausrüstet. Und Paulus hatte gezeigt, Gott gibt uns eine realistische Sichtweise. Wir blicken auf ein Ziel, wir gehen auf die Herrlichkeit zu. Das war Kapitel 4, 17, unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen und gewichtige Herrlichkeit. Und darauf gehen wir zu. Das ist das Ziel. Und Paulus hatte gezeigt, Gott gibt uns schon jetzt eine ewige Sicherheit. Er hat versprochen, dass er uns einen ewig unzerstörbaren neuen Leib schenken wird. Er wird uns ewiges Leben geben. Eine ewige Sicherheit. Ja, und wir haben jetzt, das haben wir auch gesehen, noch diese legitime Sehnsucht, die auch Paulus hatte, dass wir am liebsten den Sterbevorgang umgehen würden. Das ist uns am liebsten wäre, wenn Jesus Christus wiederkommt zu einem Zeitpunkt, wo wir noch leben. Und dass dann unser sterblicher Körper nicht erstmal durch diesen Zerfallsprozess durch muss, sondern dass er gewissermaßen überkleidet wird mit dem Auferstehungskörper, den wir am Ende sowieso haben werden. Das war diese legitime Sehnsucht. Aber selbst wenn wir vorher sterben sollten, wenn es noch durch diesen Prozess hindurchgeht für uns, sagt Paulus, gibt uns Gott eine wirksame Soforthilfe. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, wer zu Jesus gehört. Jesus ist schon jetzt bei uns. Jesus bringt uns jetzt sicher durch unsere Tage, durch unsere Kämpfe und er bringt uns sicher an das Ziel. Und der Text hatte geendet, Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen viel mehr aus dem Leib auszuwandern, also wenn es dann soweit ist, und daheim zu sein bei dem Herrn. Wir sterben in die Arme des guten Hirten hinein und dann kann uns nichts mehr passieren. Soweit waren wir gekommen. Und an dieser Stelle setzt bis heute und damals genauso ein Vorwurf ein, eine Verdächtigung der Christen. Eure Rückzugsmentalität. Ihr flüchtet damit ja nur in eine Scheinwirklichkeit. Eskapismus nennt man das heute. Ihr vertröstet euch ja nur aufs Jenseits. Ihr seid ja weltfremd. Ihr habt ja dieses Leben schon längst abgeschenkt. Und Paulus hält dagegen und er sagt, Leute, wer so etwas behauptet, dass unsere Perspektive Weltflucht sei, der beweist damit nur, dass er Gott überhaupt nicht verstanden hat. Die Hoffnung auf den Himmel und der Blick auf die Zukunft bewirkt nämlich genau das Gegenteil von Weltflucht. Bewirkt genau das Gegenteil von Rückzug aus dieser Welt und aus der Wirklichkeit. Wer mit der Ewigkeit rechnet, der wird seine Zeit umso besser auskaufen. Wer sich bei Gott geborgen weiß, der wird umso selbstloser, umso einsatzbereiter sein. Wer den Sinn seines Lebens kennt, der wird umso intensiver leben, der wird umso mutiger und zupackender hier seine Zeit gestalten. Ja, wer von sich selbst frei geworden ist, der wird stärker an seinen Mitmenschen interessiert sein als jemals zuvor. Und das ist genau das Gegenteil von Eskapismus, das Gegenteil von Weltflucht. William Wilberforce, der große Politiker des 18. Jahrhunderts, der hat seinen großen Kampf für die Sklavenbefreiung erst begonnen, nachdem er sich mit 26 Jahren zu Jesus Christus bekehrt hat. Da ging es erst richtig los. Er hatte schon vorher eine leichte Karriere als Politiker gemacht mit 21 Jahren. Aber er sagt im Nachhinein, diese vorherigen Jahre hatte ich vergeudet. Meine eigene Ehre lag mir mehr am Herzen als alles andere. Und dann wurde er Christ und dann bekam sein Leben diesen Drive, der am Ende entscheidend dazu beitrug, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Und das meint Paulus hier. Er sagt in Vers 8, wir werden daheim sein beim Herrn. Und in Vers 9 folgt dann, darum suchen wir auch unsere Ehre dahin, dass wir ihm wohlgefallen. Darum hängen wir uns rein. Und Sie sehen, wie Paulus das miteinander verknüpft. Er sagt nicht, wir freuen uns, auszuwandern, daheim zu sein bei dem Herrn, obwohl wir ja eigentlich noch hier auf dieser Erde schon unsere Arbeit machen wollen. Sondern er sagt es genau umgekehrt. Er sagt, darum, weil das so ist, weil wir auf den Himmel zugehen, darum hauen wir alles rein in diese Jahre, die uns hier noch gegeben sind. Die Bekehrung zu Jesus hat die Motivation unseres Lebens grundlegend verändert. Diese Tatsache, wie wir in Kapitel 4, 6 gesehen haben, dass Jesus das Licht in unserem Herzen angezündet hat, dass es hell geworden ist durch Gottes Gnade, dass wir plötzlich begriffen haben, wer Jesus ist, wer Gott ist, hat die Ausrichtung unseres Lebens völlig neu gestaltet. Natürlich kennen wir noch diesen Motivmix auch in unserem Herzen. Natürlich wissen wir, dass sich alle unterschiedlichen Beweggründe da auch noch eingenistet haben und manchmal miteinander kämpfen. Aber die Grundausrichtung ist eine andere. So, und deshalb sagt Paulus, will ich euch jetzt in den nächsten Versen Rechenschaft darüber ablegen, was meine Motive sind. Damit auch ihr Korinther und ihr Hannoveraner eure Motive überprüfen könnt. Denn vor Gott, in unserem Verhältnis zu ihm, spielen unsere Motive eine große Rolle. Was treibt mich an? Die Motive unserer Nachfolge. Man kann die Motive, die Paulus hier schildert, in diesem Text, der auf den ersten Blick etwas kompliziert klingt, in drei Punkten bündeln. Das erste Motiv findet sich in den Versen 9 bis 11, das zweite in den Versen 12 bis 13 und das dritte in den Versen 14 bis 16. Und dann kommt Vers 17, den werden wir heute nicht mehr auslegen, sondern nur noch vorlesen, wie eine Zusammenfassung, wie ein Fazit. Gott hat so viel in diese Verse reingepackt durch Paulus. Und meine Hoffnung ist es, dass diese Predigt Ihnen ein wenig helfen kann, das zu entdecken in diesen Versen, was Gott für uns in diese Verse reingelegt hat. Drei Motive des Paulus erkennen wir. Das erste, wir suchen Gottes Wohlgefallen. Das ist das erste Motiv, das uns treibt. Wir suchen Gottes Wohlgefallen. 9 bis 11. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Wir suchen Gottes Wohlgefallen. Paulus spricht wieder in der Mehrzahl. Das gilt nicht nur für mich persönlich, sagt er damit, das gilt für Titus, das gilt für Timotheus, das gilt letztlich für alle, die zu Jesus gehören und die es ernst mit ihm meinen. Und dabei ist es gar nicht entscheidend, ob wir noch unterwegs sind oder schon daheim. Also diejenigen, zu denen er spricht, die sind ja noch unterwegs, die sind ja noch auf der Erde. Das ist gar nicht so das Entscheidende, sondern es ist entscheidend, welche Triebfeder uns antreibt, welche Motivation uns bestimmt, was unser Herz ausmacht. Und Paulus sagt, ich will euch sagen, was meine Triebfeder ist. Hier liegt übrigens auch der Grund dafür, dass wir Christen so intensiv leben. Hier liegt der Grund dafür, dass wir Christen mit Hingabe leben. Warum? Weil wir von einem starken Motiv angetrieben werden. Paulus sagt, wir suchen unsere Ehre darin. Das ist noch heute eine bekannte Redewendung. Er legt Ehre ein, sagt man. Er hängt alles rein. Er will das wirklich hinkriegen. Und das griechische Wort, das hier steht für Ehre einlegen, heißt sich eifrig bemühen, ehrgeizig nach etwas streben. So kann man das auch übersetzen. Paulus sagt, wir streben ehrgeizig danach. Wir setzen alles rein. Wonach strebt unser Ehrgeiz? Dass wir Gott wohlgefallen. Dass er mit uns zufrieden ist. Dass wir vor ihm bestehen können. Dass unser Leben seiner Ehre dient. Dass es mit seinen Maßstäben und seinen Vorgaben übereinstimmt. Dass er sich an unserem Leben freuen soll. Danach trachten wir mit allem Ehrgeiz. Überlegen Sie mal, wie viele historische Situationen wurden wohl dadurch entschieden, dass ein Mächtiger zum Beispiel einer Frau gefallen wollte. Wem will ich gefallen? Johannes der Täufer wurde letztlich ermordet, weil Herodes Antipas der Herodias gefallen wollte. Und seinen Mitzechern auch. Es hat enorme Auswirkungen für unser Handeln, wem wir damit gefallen wollen. Und Paulus sagt, meine Entscheidungen sollen von der Leitfrage geprägt sein, wie kann ich Gott gefallen? Wie kann ich Jesus gefallen? Wie kann ich meinem Herrn gefallen im Vollzug meines Lebens? Und das hat nichts mit Werkgerechtigkeit zu tun. Paulus sagt nicht, wie kann ich mir den Himmel erarbeiten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich Vergebung meiner Sünde kriege? Sondern das hat etwas mit Hingabe zu tun. Wie kann ich als Kind Gottes meinem Vater am meisten Freude bereiten? Ich möchte, dass er Wohlgefallen hat an meinem Leben. Und dieses Kriterium, wir suchen Gottes Wohlgefallen, das ist zentral für alle Dienstbereiche, auch hier in unserer Gemeinde. Entscheidend ist gar nicht, an welcher Stelle ich eingesetzt bin, sondern mit welchem Motiv ich meinen Dienst tue. Im Kindergottesdienst tue ich es zur Ehre Gottes, um ihm wohlzugefallen. Wenn ich Einsatz in der Küche habe oder im Musikdienst, warum mache ich das? Warum putze ich, wenn es keiner sieht? Geputzt wird immer, wenn es keiner sieht. Aber Gott sieht es. Warum halte ich diese Predigten? Warum sitze ich Stunde für Stunde für Stunde am Schreibtisch, wenn es keiner sieht? Warum? Dass es dann am Sonntag wie geschmiert läuft? Oder um Gott zu gefallen? Was ist mein Motiv? Warum verteile ich christliche Schriften in meiner Nachbarschaft? Warum mache ich mir die Mühe, andere mit meinem Auto abzuholen, damit sie auch dabei sein können am Gottesdienst. Im Gottesdienst. Paulus sagt, wir suchen unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. Gott nimmt das ernst, wie wir als seine Kinder vor uns leben. Und deswegen kommt dann diese Verstärkung hinterher in Vers 10, denn wir müssen ja alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch sein Leben gewirkt hat, sei es gut oder böse. Mit dem wir alle sind hier nur die Christen gemeint. An dieser Stelle geht es nicht um das Gericht, wo es um Himmel oder Hölle, ewige Rettung oder ewige Verdammnis geht, sondern wir alle meint hier wir Christen. Und in diesem Gericht geht es eben nicht um Rettung oder Verlorenheit, sondern es geht um ein Gericht der Geretteten. Es geht um eine abschließende Bewertung unserer Nachfolge, unseres Lebens, unseres Dienstes. Wir alle, auch Paulus, müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Und dann wird nochmal deutlich werden, was wir mit unserem Leib gewirkt haben. Der Leib steht hier für das real gelebte Leben. Das real gelebte Leben, das wir in diesem Körper, mit diesen Händen, mit diesem Denken, mit diesem Lebensvollzug eben hier leben. Ähnlich wie in Römer 12, Vers 1. Bringt euren Leib da, bringt euer Leben da. So, und das bedeutet nicht, dass Paul sagt, wir müssen mit unserem gelebten Leben vor diesem Richterstuhl Christi, werden wir nochmal eine letzte Bewertung erfahren. Da geht es nicht darum, dass uns die Sünden unseres alten Lebens nochmal vorgehalten werden, die wir längst unter sein Kreuz gebracht haben. Die Bibel macht deutlich, was unter das Kreuz Christi gebracht wurde, das ist weg, das ist vergebens. Jesus wird uns nicht unsere alte Biografie nochmal vorhalten. Sondern es geht hier vielmehr um die Frage, wie hast du nach deiner Bekehrung, nachdem du Gottes Kind wurdest, nachdem du in die Nachfolge Jesu eingetreten bist, wie hast du gelebt, wie hast du Jesus gedient? Und demgemäß, sagt die Bibel, wird dann Jesus jedem seinen Lohn zuteil werden lassen, auf den wir keinen Anspruch haben, aber den er uns schenken will. Das hat Paulus im 1. Korintherbrief schon ganz ähnlich geschrieben. Sie können sich die Stelle notieren, 1. Korinther 3, ab Vers 13. 1. Korinther 3, Abvers 13, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag, nämlich dieser Gerichtstag, wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wie der Lohn im Einzelnen aussieht, sagt die Bibel nicht. Paulus vergleicht es mal mit einem Siegeskranz. Im letzten Kapitel seines letzten Briefes sagt er, jetzt liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit. Auch dieser Lohn ist letztlich Gnade. Wir haben keinen Anspruch darauf. Aber Gott will uns das geben. Und Gott hält es ganz offensichtlich für nötig, uns schon jetzt darüber zu informieren, dass er uns das geben will. Joni Erickson. Sie wissen, das ist diese Dame, die querschnittsgelähmt war und dann im Rollstuhl gelandet ist und dort erst zum Glauben fand. Und die auch immer wieder über den Himmel singt. Und sie sagt das so in einer Strophe. Das, worauf ich mich am meisten freue, ist, bei Jesus zu sein und seinen wohlwollenden Blick zu sehen, wenn er dann sagt, gut gemacht. Was wird das für ein Tag sein? The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say, well done. What a day that's going to be. Und das ist eine Anspielung auf Matthäus 25, auf dieses Gleichnis, wo Gott zu diesem Knecht sagt, du warst ein treuer Knecht. Komm rein zu deines Herrn Freude. Diesen Lohn stellt Gott uns in Aussicht, als Ermutigung. Diesen Lohn stellt er uns in Aussicht, aber auch als Bekräftigung dafür, dass unser real gelebtes Leben in diesen Jahren, die der Herr uns hier schenkt, nach unserer Bekehrung, ob es 2 sind oder 50, unser real gelebtes Leben, dass das zählt vor dem Herrn. Und dann wird Gott für Transparenz sorgen, für Durchsichtigkeit. Hier steht, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Er sieht uns ja sowieso, er durchschaut uns ja in jeder Sekunde. Aber wir werden offenbar werden. Es wird irgendeine Form von Öffentlichkeit haben. Und das entscheidende Kriterium für Gottes Bewertung werden dann nicht zählbare Ergebnisse sein. Das entscheidende Kriterium wird nicht sein, wie viele Schriften wir verteilt haben oder wie viele Menschen möglicherweise durch uns angesprochen worden sind oder welche Massen wir in unseren Gemeinderäumen versammelt haben, sondern das Entscheidende wird sein, unser Motiv. Ob wir unser Leben gelebt haben, ob wir die Dinge getan haben, um ihm zu gefallen, um seine Ehre zu suchen, um ihm treu zu sein. Schauen Sie, und deshalb verknüpft Paulus Vers 9 und Vers 10. Vers 9 über das Motiv mit Vers 10 über das Lohngericht. Er fügt das so eng zusammen. Er sagt, wir setzen unsere Ehre da rein, Gott zu gefallen, Vers 9, denn, Vers 10, wir werden vor seinem Richterstuhl einmal für unser real gelebtes Leben bewertet werden. Und dann kommt es drauf an, wem wir mit diesem Leben gefallen wollten. Das wird das Kriterium sein, wen du ehren wolltest, wessen Urteil dir wichtig war. Und Vers 11 bekräftigt dann nur noch mal den gleichen Gedanken. Es kommt nur auf diese eine Instanz an. Da sagt Paulus in Vers 11, weil wir in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Luther sagt, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Und nur der Herr. Und dieses Fürchten, das meint nicht Angst, aber es meint eine heilige Ehrfurcht. Gott gebührt ein tiefer Respekt. Gott gebührt, dass uns klar ist, dass wir vor seiner Gegenwart innerlich erzittern müssen. Das ist angemessen. Mehr als vor dem ehrwürdigsten Menschen. Stellen Sie sich den ehrwürdigsten Menschen vor, den Sie in dieser Welt kennen. Und das ist Gott gegenüber nur ein Pappkamerad. Verstehen Sie, so ehrfurchtgebietend ist Gott, dass zurzeit auf dieser Erde kein Mensch es aushalten würde, ihm direkt ins Gesicht zu sehen. Das ist Gott. Schauen Sie, wie es bei den Propheten war, die ihm begegnet sind. Mose, die hatten Angst, dass sie das nicht überleben. Und darauf kommt es an, darum geht es allein, dass wir ihm wohlgefallen. An anderer Stelle verwendet Paulus das Bild des Soldaten, der seinem Heerführer gefallen will. Und da gebraucht er das gleiche Grundwort. 2. Timotheus 2, Vers 4, da sagt er, wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Er will seinem Heerführer gefallen. Wir wollen unserem Herrn gefallen. Und schauen Sie, wie schön ist das. Diese Gottesfurcht, die schwächt überhaupt nicht das Vertrauensverhältnis. In den Versen davor, 6 und 8, sagt Paulus ja ganz vertraut, wir werden daheim sein, wir werden zu Hause sein, wir werden geborgen sein. Und umgekehrt, das Vertrauensverhältnis mindert nicht die Ehrfurcht in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Und deshalb soll das bis zum Ende, ob wir nun daheim sind oder noch nicht daheim, die Triebfeder sein für alles, was ich tue. Die große Motivation, dass ich ihm gefalle. Und diese Motivation gilt bis hin zu unserem Evangelisationsdienst. Das ist das Beispiel, was Paulus dann hier bringt. Weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überzeugen. Also, es ist hochinteressant. Ich habe diesen Satz auch jetzt erst richtig verstanden, muss ich zugeben. Paulus sagt, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überzeugen. Hier geht es zunächst um die Gottesfurcht der Verkündiger. Verstehen Sie? Es geht hier nicht zunächst darum, obwohl das auch stimmt, dass wir sagen, weil wir wissen, dass die Hörer Gott zu fürchten haben, weil sie unter seinem Zorn stehen, weil wir wissen, dass die Ungläubigen allen Grund haben, Gott zu fürchten, sagen wir das Evangelium. Das stimmt auch. Wir machen das auch, weil wir ein Herz für die Verlorenen haben, weil wir es nicht ertragen können, den Gedanken, dass bestimmte Leute in die Hölle laufen. Ja. Aber unser allererstes Motiv für diesen Dienst, wie für jeden anderen Dienst auch, liegt darin, dass wir Gott gefallen wollen und dass wir ihn fürchten, weil wir wissen, dass wir Gott zu fürchten haben. Darum wollen wir diesen Dienst auch tun, dass wir seinem Auftrag treu sind, den er uns so dringlich ans Herz gelegt hat. Dieser heilsame Ehrgeiz, Gott zu gefallen, ist die erste Triebfeder dafür, dass wir Menschen für Gott gewinnen wollen. Und das mindert nicht unsere Liebe zu diesen Menschen. Darüber wird Paulus auch gleich noch reden. Und schauen Sie hin, es ist so schön. So ganz nebenbei verrät uns Paulus hier noch einen Wesenszug, ein Merkmal des Evangelisierens. Wer mit ganzem Herzen das Evangelium weitersagt, der versucht sein Gegenüber, sagt Paulus, zu überzeugen. Das Wort, das da im Griechischen steht, ist ein ganz besonderes Wort, peito. Es hat eine positive und eine negative Färbung. Also dieses Wort, versuchen wir Menschen zu überzeugen, kann heißen überzeugen mit guten Argumenten. Es kann aber auch heißen, versuchen wir Menschen zu überreden, versuchen wir Menschen zu beschwatzen, um sie auf unsere Seite zu ziehen. Und es ist gut denkbar, dass die korinthischen Gegner genau das dem Paulus vorgeworfen haben. Dass sie gesagt haben, Paulus, du bist kein großer Rhetoriker, aber du kniest den Leuten so auf der Seele, du manipulierst sie. Und Paulus nimmt das auf und sagt, nennt es, wie ihr wollt, nennt es Peto. Ja, ich will überreden, aber in einem guten Sinne. Ich will transparent überreden, ohne Druck überzeugen. Ich will alles dafür tun, dass die Wahrheit ihre Kraft entfaltet, ja, und ich verhehle nicht mein Ziel. Ich verhehle nicht, dass ich den tiefen Wunsch habe, dass der andere sich auch überzeugen lässt, weil es doch um seine Ewigkeit geht. Was Paulus hier meint mit diesem, weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu überzeugen, das sehen wir praktisch vorgeführt in dem Verhör vor Agrippa in Apostelgeschichte 26. Sie wissen, das ist diese Szene, hatten wir schon mal, als der inhaftierte Paulus sich verteidigen muss. Apostelgeschichte 26. Und in dieser Szene, da können wir seine Motivation wie mit Händen greifen. Da sehen wir richtig sein Ziel. Sein Ziel ist es nicht, den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, sondern sein Ziel ist es, diese Menschen für Christus zu gewinnen, Gott zu gefallen. Und darum legt er dann los und entfaltet nochmal die ganze Geschichte von Jesus und sagt, Mensch Agrippa, das ist nicht im Winkel geschehen. Das sind nicht hier irgendwelche sektierischen Sonderberichte, die ich dir erzähle, sondern das sind Fakten, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Das ist öffentlich. So. Und in seiner Reaktion auf Paulus benutzt Agrippa das gleiche Wort, wie wir hier haben, überreden. Er sagt, es fehlt nicht viel, Paulus, und du überzeugst mich oder du überredest mich, Christ zu werden. Genau die Situation. Gleiches Wort. Und Paulus? Paulus nimmt nicht zurück, sondern Paulus setzt noch einen drauf. In Apostelgeschichte 26, Vers 29 antwortet er dann. Paulus aber sprach, ich wünsche mir vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle anderen, die mich heute hören, so würden wie ich bin, nämlich Christ. Natürlich mit Ausnahme dieser Fesseln. Also Paulus sagt, natürlich will ich euch bekehren. Natürlich will ich euch für Jesus gewinnen. Und Agrippa, nicht nur dich, sondern die da hier auch sitzen, sie alle. Kennt ihr Jesus? Ja, verstehen Sie, das ist sein Argument hier. Weil wir wissen, dass Gott zu fürchten ist, versuchen wir Menschen zu gewinnen. Und wir fragen, was gibt dem Paulus diesen Mut? Was treibt ihn? Und seine Antwort wäre ganz einfach. Wir wollen Gott gefallen. Und deshalb ist Paulus auch ganz getrost und fügt hinzu, Gott aber sind wir offenbar, in Vers 11. Gott durchschaut uns ohnehin. Vor Gott sind wir wie ein offenes Buch. Gott weiß doch, was mich umtreibt. Gott weiß doch, was dich antreibt. Gott sieht doch, dass wir ihm gefallen wollen. Natürlich, Gott sieht in unseren Herzen leider auch noch so manches andere. Er sieht in unseren Herzen unsere Begrenztheit, unseren Kleinmut manchmal, unsere Egoismusreste. Das sieht er leider auch. Aber er sieht in unserem Herzen auch, dass wir ihm wirklich gefallen wollen. Gott sind wir offenbar. Und deswegen haben wir ein reines Gewissen, sagt Paulus. Und darum macht es auch nichts. Liebe Leute, es macht auch nichts, wenn Menschen uns alle möglichen niederen Motive unterstellen. Lass sie reden, was sie wollen. Vor Gott sind wir offenbar. Und er durchschaut unsere Motive. Und damit kommt Paulus, Sie haben es gemerkt, zu einem zweiten Motiv. Zu einem zweiten Motiv, das seinen Dienst für Jesus prägt. Und das direkt aus dem ersten folgt. Erstens, wir suchen Gottes Wohlgefallen. Und daraus folgt nun zweitens, wir suchen nicht Menschenehre. Das ist das zweite Motiv. Wir suchen nicht Menschenehre. Das heißt, wir buhlen nicht um menschliche Anerkennung. Sehen Sie, wie es weitergeht am Ende von Vers 11. Ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbart zu sein, denn wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, also den Irrlehrern, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Also Paulus sagt hier, Leute, vor Gott sind wir offenbar, aber ich hoffe, dass wir auch in eurem Gewissen offenbar sind. Ich hoffe, dass ihr mit voller Überzeugung in eurem Gewissen uns für durchsichtig haltet, uns für glaubwürdig haltet, den Timotheus, den Titus und mich selbst auch, uns für integer haltet. Ich hoffe, dass ihr auf euer Gewissen hört und nicht auf die Verleumdungen der Gegner. Es geht nicht darum, dass ich eure Fürsprache vor Gott brauche. Dafür habe ich ja Jesus. Aber es geht darum, dass die Gemeinde, die ihr leitet und in der ihr steht, meiner Botschaft weiterhin glauben soll. Und deswegen müssen sie mich für integer halten. Aber über mich ist längst alles gesagt. Und deswegen sagt Paulus, wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber. Das heißt, wir unternehmen keine weiteren Anstrengungen, um unsere persönliche Position zu festigen und unsere Verdienste ins rechte Licht zu rücken. Es geht nicht um uns. Wir suchen nicht für uns selbst die Ehre der Menschen. Verstehen Sie? Und auch an diesem Punkt, sagt Paulus, könnt ihr wieder den Unterschied zwischen uns und den Irrlehrern erkennen am Ende von Vers 12. Sie rühmen sich des Äußeren und nicht des Herzens. Sie versuchen mit Äußerlichkeiten zu beeindrucken, mit einer imponierenden Rhetorik, mit Erfolgsversprechen. Wenn ihr ihnen erfolgt, dann geht es euch immer gut. Mit prominenten Empfehlungsschreiben, vielleicht auch mit spektakulären Aktionen, die sie als Wunder und Zeichen dargestellt haben. Sie versuchen euch mit Äußerlichkeiten zu beeindrucken, nicht durch ein aufrichtiges Herzensanliegen. Das sind ihre Motive. Ihnen geht es darum, wie sie vor den Menschen dastehen. Ihnen geht es darum, dass ihr sie hypt und vor ihnen den Kopf einzieht. Und genau das hatte Jesus den Pharisäern attestiert. Er hatte gesagt in Johannes 12, Vers 43, die Ehre der Menschen war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Johannes 12, 43, die Ehre der Menschen war ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Und dagegen sagt Paulus, wir suchen nicht Menschenehre. Wir empfehlen uns nicht nochmal selbst. Und darum, das ist so köstlich, darum hat Paulus auch die Freiheit, ganz ungeniert den Spieß einfach umzudrehen in der Mitte von Vers 12 und sagt, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen mal richtig zeigt, damit ihr es denen entgegenhalten könnt. Ja? Also eigentlich, Leute, ist das jetzt eure Aufgabe, die Irrlehrer zum Schweigen zu bringen, indem ihr euch loyal hinter uns stellt. Das ist eure Aufgabe und ich habe euch genügend Argumente gegeben, die ihr denen vorhalten könnt, genügend Argumente, die unsere Integrität belegen. Ihr seid jetzt gut munitioniert, um uns gegenüber den Irrlehrern zu verteidigen. Das macht mal jetzt, ja? Und Paulus hat die Freiheit, so zu schreiben. Merken Sie, hören Sie diese königliche Freiheit da heraus. Ohne jedes Beleidigtsein, ohne zu schmollen, ohne jede Peinlichkeit, aber auch ohne jede künstliche Bescheidenheit. Paulus hat diese Freiheit, weil er nicht die Menschenehre sucht. Darum kann er so frei reden. Und das unterstreicht er dann nochmal in Vers 13. Da sagt er, wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott und nicht um euch gegenüber Punkte zu machen, nicht um euch gegenüber Eindruck zu schinden, nicht um bei euch noch höhere Sympathiewerte zu haben, nicht um unsere Stärke vor euch zu demonstrieren, wenn wir außer uns waren. Was heißt außer uns waren? Das griechische Wort heißt aus uns heraustreten, exestemen. Und das kann zweierlei bedeuten. Es kann einmal heißen, in Ekstase geraten. Also wenn wir in Ekstase geraten sind, dann waren wir es für Gott. Und möglicherweise ist das hier eine Anspielung auf besondere Erfahrungen, die Paulus von Gott geschenkt wurden, um seinen Aposteldienst zu stärken. Und Paulus sagte, das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Das fahre ich jetzt hier nicht auf. Wissen Sie, wenn so Erfolgsprediger sich hinstellen und berichten von ihren angeblichen Sondererfahrungen, dann ist das immer mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Also Paulus sagt, das führe ich jetzt hier nicht an. Es kann aber auch heißen, nicht nur in Ekstase geraten, sondern leidenschaftlich reden. Wir waren außer uns, wir haben uns in Rage geredet. Und Paulus sagt, wenn das geschehen ist, wo ich in meinem Bemühen, andere zu überzeugen, mich in Rage geredet habe und durchgezogen habe. Leute, ich habe das nicht gemacht um der rhetorischen Show willen, sondern ich habe es gemacht, um Menschen für Gott zu gewinnen. Ich suche nicht die Ehre bei Menschen. Wenn wir außer uns waren, dann waren wir es vor Gott. Und weil wir verlorene Menschen retten wollten. Und ihr Korinther, ihr könnt das noch an einer anderen Sache sehen. Ihr könnt es nämlich daran sehen, dass wir euch gegenüber rücksichtsvoll und behutsam aufgetreten sind. Das ist der Rest von Vers 13. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Das haben mir die Irrlehrer ja auch als Schleimerei ausgelegt. Als Hinterhältigkeit, ja. Der will sich eure Sympathien erschleichen und deswegen ist er so verständnisvoll und besonnen in dem Gespräch. Und sagt Paul, nein, nein. Das hat seelsorgerliche Gründe. Das Wort, was dafür besonnen steht, heißt kontrolliert, gemäßigt. Ich habe euch gegenüber nicht den großen Apostel raushängen lassen. Ich habe euch gegenüber nicht auf den Putz gehauen, um hier mal so die Vollmachtsfunken sprühen zu lassen. Sondern ich habe mich mit euch auf die Sünderbank gesetzt. Ich habe versucht, euch behutsam zurechtzubringen, als Bruder unter Brüdern, weil ich nicht eure Ehre, weil ich nicht die Ehre von Menschen suche. Das ist das zweite Motiv, was den Paulus bestimmt hat in seinem Dienst. Ich suche nicht Menschenehre. Und Sie sehen, das ist ganz eng verbunden mit dem ersten Motiv. Ich will meinem Gott gefallen. Die Frage, was sind deine Motive? Was sind deine Motive? Was sind meine Motive? Der Prophet Jeremia schreibt das ja ganz offen in Jeremia 17, Vers 9. Und wer würde sich darin nicht wiederfinden? Da sagt ja Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wer kann unsere Motive schon ergründen? Und dann fährt er fort, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Ich erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Gott erforscht unsere Motive. Und glauben Sie nicht, dass Jeremia das aus der Warte des Beobachters geschrieben hat, sondern 4 Verse später hören Sie, wie er damit umgeht. Da sagt er, heile mich, Herr, so werde ich heil. Herr, du kennst mein Herz, heile mich. Und Paulus genauso. Paulus hat ja seine innere Motivik auch nicht perfekt im Griff gehabt. Denken Sie, was er in Römer 6 über den alten Adam schreibt. Paulus merkte natürlich auch, dass diese alten Motive da immer noch mal Mitsprache beanspruchten. Und selbst die richtigen Motive hat er Römer 7 nicht immer in richtiges Handeln umgesetzt. Er hat gesagt, selbst das Gute, was ich will, das tue ich oft nicht. Paulus wusste, wie das ist. Ja, seit seiner Bekehrung hat er sich um einen gehorsamen Lebenswandel bemüht. Und er war auch dankbar, dass er merkte, dass Christus sein Leben Schritt für Schritt verändert hat. Aber verlassen wollte er sich nie auf seine Veränderung. Verlassen wollte er sich, wenn es um seine Rettung ging, nie darauf. Verlassen wollte er sich seit seiner Bekehrung nur noch auf eines. Und Sie wissen, was es ist, das Kreuz Christi. Wir lassen alles andere daneben verblassen, das Kreuz Christi. Alles andere war ihm zu Recht viel zu unsicher. Und jetzt sind wir beim dritten Motiv. Und eigentlich beim wichtigsten. Dieses Kreuz war sein drittes großes Motiv, das ihn Tag für Tag wieder angetrieben hat, das ihn am Leben gehalten hat, wenn er morgens in dem miefigen Gefängnis aufwachte und wieder ein neuer Tag durchzustehen war und er sich wieder rangesetzt hat, um den Gemeinen zu schreiben. Und wenn er dann wieder auf die Straße ging und die Füße schmerzten ihm wahrscheinlich und ein neuer Tag musste durchgestanden werden und es war wieder manches Schwierige zu erwarten. Das hat ihn gedrängt. Das hat ihn in Bewegung gehalten. Und das ist das Dritte. Er sagt, wir werden gedrängt von der Liebe Christi. Wir wollen Gott wohlgefallen. Wir suchen nicht Menschenfurcht. Und das Letzte, wir werden gedrängt von der Liebe Christi. Vers 14 bis 16. Das ist gewissermaßen der Höhepunkt dieses Textes. Da sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus früher nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Wir werden gedrängt von der Liebe Christi. Schauen Sie, dieser Satz klingt so einfach, dieser erste. Aber den müssen wir genau verstehen, weil das der Schlüsselsatz ist. Da steht wörtlich, die Liebe Christi bewegt uns oder treibt uns und drängt uns. Und das kann zweierlei bedeuten von der Grammatik her. Das kann einmal heißen, die Liebe zu Christus treibt uns. Und das kann zum anderen heißen, die Liebe des Christus treibt uns. Verstehen Sie den Unterschied? Es kann bedeuten, unsere Liebe zu Christus, das wäre Genitivus Objektivus für die Grammatiker. Und es kann bedeuten, Christi Liebe zu uns, das wäre Genitivus Subjektivus. Und der Zusammenhang meint, dass Paulus das Letztere hier vor allem meint, dass er von dem Letzteren ausgeht. Christi Liebe zu uns. Und deswegen hat die Schlachter-Übersetzung, die Sie vor sich haben, hier genau exakt übersetzt, denn die Liebe des Christus, also Christi Liebe zu uns. Und Paulus fügt gleich hinzu, und das macht die Sache so eindeutig, worin sich diese Liebe des Christus zu uns denn so herausragend zeigt. Sehen Sie selber. Einer für alle gestorben. Damit hat Jesus zugleich seine Liebe und die Liebe des Vaters bewiesen. Römer 5, Vers 8, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Diese Liebe ist hier gemeint. Die Liebe Christi drängt uns. Diese Liebe, die sich am Kreuz erweist. Und schauen Sie genau hin. Hier nennt Paulus schon mal, was er am Ende von Kapitel 5, da kommen wir dann in der letzten Predigt dazu, was er am Ende von Kapitel 5 noch genauer erklären wird, nämlich Christus für alle gestorben. Einer für alle gestorben. Dankeschön. Das heißt, an unserer Stelle, einer für alle gestorben. Überlegen Sie, er hat mit seinem Kreuzestod den Platz eingenommen, den wir gerechterweise verdient hätten, heißt das. Und zwar ausnahmslos alle Menschen. Er hat stellvertretend unsere Strafe getragen. Er hat stellvertretend unsere Verurteilung auf sich gezogen, die uns zerstört hätte und für ewig in die Hölle geworfen. Und Paulus sagt, wenn du wissen willst, wenn du verstehen willst, warum wir so handeln, wie wir handeln, wenn du nachvollziehen willst, warum wir so drauf sind, wie wir drauf sind, dann hast du hier das dritte große Motiv, das uns drängt. Diese Liebe Christi. Und wieder verwendet er ein spezielles Wort. Die Liebe Christi drängt uns, hat Luther sehr gut übersetzt. Das heißt eigentlich wörtlich, die Liebe Christus hält uns zusammen. Sie umfasst uns, Synecho. Man könnte auch übersetzen, diese Liebe hat uns im Griff und deshalb treibt sie uns an. So ist das hier gemeint. Die Liebe Christi drängt uns, sie umschlingt uns. Sie hat uns im Griff, Synecho. Und so treibt sie uns an. Und jetzt fragen wir natürlich, warum, Paulus? Warum steckt in dieser Liebestat Jesu eine solche Kraft, dass sie unser Leben im Griff hat? Und Paulus sagt, das will ich euch noch erklären. Zum einen, woher kommt die Kraft dieser Liebe? Das erste ist, die Liebe Jesu entlarvt unsere Not. Wenn einer für alle gestorben ist, am Ende von Vers 14, so sind sie alle gestorben. Verstehen Sie, wir sind alle gestorben. Was heißt das? Die Tatsache, dass Jesus für uns alle sterben musste, offenbart doch unsere verzweifelte Situation vor Gott. So schlimm steht es um uns, dass das nötig war. Sie können dieses Kreuz am Morgen auch immer wie einen Spiegel sehen, wenn Sie hier in diesen Raum kommen. Wenn Jesus am Kreuz unseren Platz einnimmt, dann ist das Kreuz unser Platz. Das Kreuz zeigt mir, wo ich hingehöre. Das Kreuz zeigt Ihnen, was Sie verdient haben. Einer für alle gestorben. Und deshalb ist das Kreuz Jesu Christi nicht nur der Ort unseres Heils, sondern es ist zugleich der Ort unseres Gerichts, unserer Verurteilung. An diesem Kreuz empfangen wir alle Gottes Todesurteil über unser Leben. Alle gestorben. Dieses Kreuz überführt uns. So sind sie alle gestorben, sagt Paulus, weil er dort starb. Das heißt, wir haben alle unser Leben verwirkt. Das heißt, keiner von uns, kein einziger, kann irgendeinen Anspruch Gott gegenüber geltend machen. Wenn sie nach Gerechtigkeit schreien, dann betteln sie Gott darum, sie in die Hölle zu schicken. Und Paulus sagt, diese Liebe, die Christus am Kreuz bewiesen hat, die drängt uns, die treibt uns an. Diese Liebe Christi, die lässt es nicht zu, dass wir für den Rest unserer Tage uns faul in unseren Schrebergarten zurückziehen und die Beine hochlegen. Denn sie entlarvt unsere Not. Einer gestorben, alle gestorben. Todesurteil. Aber die Liebe bleibt Gott sei Dank nicht dabei stehen, unsere Not zu entlarven, sondern das Nächste, Jesu Liebe schenkt überströmendes Leben. Das ist Vers 15. Und jetzt hält sich das auf. Und er ist deshalb für alle gestorben, nicht nur um ihnen das Todesurteil damit auszustellen, sondern damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Neues Leben. Mitten in der verödeten Wüste, mitten auf dem kalten Friedhof unserer menschlichen Katastrophe und unseres Versagens, schenkt Jesus mit dieser Liebe überströmendes Leben. Überströmend. Paulus sagt, er ist gestorben, ja, aber er ist auch auferstanden. Er hat unsere Schuld weggenommen, um uns ewiges Leben zu schenken. Und weißt du, das ist der Grund dafür, dass der Tod keine Macht mehr über mich hat. Das ist der Grund dafür, sagt Paulus, dass ich in Kapitel 5, Vers 1 schreiben konnte, wir wissen, wenn dieses irdische Zelt abgebrochen wird, dann haben wir einen Luxusbau auf ewig bei Gott im Himmel. Das ist der Grund, warum wir wissen, wir werden daheim sein beim Herrn. Er hat den Tod überwunden und er schenkt jetzt schon überströmendes Leben. Der Tod ist besiegt. Der Sieg des Lebens, den Jesus schenkt, ist garantiert. Und Paulus sagt, wir haben schon jetzt, also obwohl wir ja noch in diesem alten Leib geparkt sind gewissermaßen, und darum sollen wir uns auch ordentlich kümmern, weil das auch ein Geschenk Gottes ist und zu seiner Schöpfung gehört, obwohl wir in diesem alten Leib geparkt sind, haben wir jetzt schon echtes Leben. Und weißt du, worin sich dieses echte Leben zeigt? Dass die, Vers 15, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und das ist der zweite Grund, sagt Paulus, warum uns die Liebe Jesu antreibt, warum sie uns am Laufen hält. Egal, ob ich morgens im Gefängnis aufwache oder in der Absteige, um die nächste Reisestation in Angriff zu nehmen. Diese Liebe macht uns Beine, weil sie uns überströmendes Leben schenkt schon jetzt. Wir dienen dem, wir gehören dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und liebe Korinther, deswegen kämpfen wir auch um euch. Liebe Korinther, deswegen, obwohl ihr ganz schön winzige Leute unter euch habt, setzen wir alles ein. Deshalb geben wir euch nicht auf, weil uns diese Liebe des Christus drängt. Wenn es unsere Liebe wäre, Leute, dann hätten wir schon längst unsere Rucksäcke gepackt und wären abgezogen. Aber es ist seine Liebe. Diese Liebe drängt uns und sie ist enorm stark. Sie entlarvt unsere Not, sie schenkt überströmendes Leben und sie tut ein letztes. Vers 16, sie lässt uns lieben. Jesu Liebe lässt uns lieben. Und jetzt kommt dieser Satz, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Die entscheidenden Worte sind von nun an. Paulus sagt, Leute, es hat eine radikale Wendung in unserem Leben stattgefunden. Und das hat die Liebe Jesu bewirkt, die uns drängt. Und deshalb beginnt dieser Vers 16, auch im Griechischen ist das noch viel deutlicher, mit einem daher, also das folgt nun daraus. Wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Bisher haben wir unsere Mitmenschen nach dem Fleisch, also fleischlich beurteilt, nach unseren egoistischen Prinzipien. Bisher haben wir unsere Mitmenschen nur nach dem Fleisch gekannt, selbstbezogen, wie wir sind, menschlich begrenzt in unserem Denken. Das ist eine Aussage über das erkennende Subjekt. Also nicht, wir haben gesehen, dass unsere Mitmenschen aus Fleisch bestehen, sondern wir waren fleischlich in unserem Urteil über sie. Das meint Paulus hier. Wir haben unsere Mitmenschen betrachtet und bewertet, mit einem allzu menschlichen Blick, mit einem letztlich sündigen Blick. Wir haben unseren Nächsten beurteilt nur mit der Messlatte unseres fehlerhaften Verstandes und unserer egoistischen Gier. Wir haben den anderen angeguckt und gesagt, was kann er, wie groß ist er, Body Mass Index, ne? Welche Tradition bringt er mit, was gilt er, was hat er, wie angesehen ist er, wie anständig ist er. Und wir haben gefragt, was kann er mir nützen? Was kann ich von ihm bekommen? Aber das ist vorbei, sagt Paulus. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Sondern von jetzt an, wir wissen, das alte Denken schleicht sich immer noch mal ein. Aber wir wollen versuchen, sagt Paulus, jeden Menschen im Licht von Gottes Wort zu sehen. In jedem Menschen den verlorenen Sünder zu erkennen, der Jesus braucht. Der die Rettung durch das Evangelium braucht. Denn die Liebe Christi drängt uns. Sie entlarvt unsere Not, sie schenkt dieses überströmende Leben und sie lässt uns lieben. Und dann erinnert Paulus am Schluss. Das ist so schön, dass er es noch einfügt. dann erinnert Paulus am Schluss noch einmal daran, wie es überhaupt zu dieser totalen Wende in unserem Leben kommen konnte. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass die Liebe Christi von unserem Leben Besitz ergreifen konnte. Paulus sagt, das war nicht immer so. Wir haben ja nicht nur unsere Mitmenschen lediglich nach dem Fleisch gekannt, sondern auch Jesus selbst haben wir nur nach dem Fleisch gekannt. Das ist der letzte Satz hier. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Jetzt kennen wir ihn besser. Damit will Paulus sagen, Leute, wir haben nicht nur unsere Mitmenschen nach unseren kleinkarierten, sündigen Maßstäben beurteilt, sondern noch viel schlimmer, sogar Jesus. Wir haben versucht, Jesus klein zu machen. Wir haben ihn immer irgendwie runtergezogen auf unsere menschliche Ebene. Und oftmals haben wir uns noch sehr klug dabei gefühlt. Aber wir haben ihn nur gekannt nach dem Fleisch. Wissen Sie, es gibt viele Möglichkeiten, Jesus nur nach dem Fleisch zu kennen, Jesus an seinen menschlichen Vorurteilen zu messen. Paulus ist wieder das beste Beispiel. Wofür hat Paulus Jesus gehalten? Für einen Scharlatan. Er hat gesagt, es ist unmöglich, dieser Wanderprediger, der behauptet, dass man nicht durch gute Taten vor Gott rein wird, sondern dass man auf Vergebung angewiesen ist, der zerstört die Moral. Und er verwirrt die Leute, bringt ihn um. Und ihn konnte er nicht mehr umbringen. Und dann hat er seine Todesschwadron auf die Nachfolger Jesu gehetzt. Ich habe ihn nur gekannt nach dem Fleisch. Ich habe Jesus, sagt Paulus, nur durch meine schiefe, verzerrende Brille gesehen. Und ich musste ihn empfehlen. Ich musste ihn verfehlen. Und dann hat er mein Leben verändert. Verstehen Sie, es gibt in der Theologie eine ganze Leben-Jesu-Forschung. Dafür steht der berühmte Name von Albert Schweitzer. Das war der große Wohltäter und Orgelspieler von Lambarene. Aber diese Leben-Jesu-Forschung kennt Jesus auch nur nach dem Fleisch. Sie sah in Jesus einen edlen Menschen, ein großes moralisches Vorbild. Aber sie bestritt, dass er Gott ist. Sie wollten nicht gelten lassen, dass er der Retter ist. Wie kennen Sie Jesus? Nach dem Fleisch oder richtig? Kennen Sie Jesus richtig, wie die Bibel ihn offenbart? Oder kennen Sie Jesus nur nach dem Fleisch? Das heißt, nach Ihren begrenzten Vorstellungen, die sich vielleicht selber zurechtgelegt haben oder die Sie von anderen übernommen haben, vielleicht auch von Ihrem Religionslehrer in der Schule. Wie kennen Sie Jesus? Und es gibt noch eine letzte gefährliche Möglichkeit, die ich nennen will. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, aber diese letzte ist besonders gefährlich, Jesus nur nach dem Fleisch zu kennen. Es gibt zu allen Zeiten Leute, die grundsätzlich akzeptieren, dass Jesus gelebt hat, die grundsätzlich akzeptieren, dass er Wunder getan hat, dass er am Kreuz gestorben ist, ja vielleicht sogar, dass er auferstanden ist. Das bestreiten sie nicht, darüber diskutieren sie nicht, aber es berührt sie auch nicht. Es bedeutet ihnen persönlich nichts. Es ändert an ihrem Leben nichts. Sie kennen Christus auch nur nach dem Fleisch. So wie der Maler Domenico Fetti, von dem die Geschichte Folgendes berichtet. Fetti lebte also um 1600, das war quasi die Epoche nach der Reformation, hatte so eine allgemeine christliche Tradition und in seinem Atelier in Düsseldorf ein fast fertiges Altarbild mit einer Kreuzigungsszene stehen. Das war eine Auftragsarbeit, da bekam er Geld dafür, das machte er ebenso. Parallel dazu malte Fetti das Bild einer eleganten Tänzerin. Das war so eher ein Motiv seines Herzens. Dafür kam dreimal in der Woche eine junge Zigeunerin namens Pepita in sein Atelier und stand ihm Modell für diese Tänzerin. Aber diese Pepita, diese Zigeunerin, entdeckte schon ziemlich bald dieses fast abgeschlossene Christusbild. Und sie fragte den Maler ganz irritiert, wer ist das? Oh, Christus, sagte Fetti gleichgültig. Aber was geschieht mit ihm? Er wird gekreuzigt. Jetzt dreh dich mal ein bisschen um, damit ich dich besser porträtieren kann. Ja, aber wer sind die anderen Leute da auf dem Bild mit den bösen Gesichtern? Hör mal, sagte der Künstler, ich kann nicht immerfort mit dir reden, sei jetzt mal still. Und das Mädchen schwieg eingeschüchtert, aber der Gedanke ließ sie nicht los und da fragte sie wieder, ja, warum kreuzigen sie denn? War er sehr schlecht? Nein, im Gegenteil, er war der beste Mensch auf der Welt. Ja, aber wenn er gut war, warum kreuzigten sie ihn denn? Und schließlich gab der Maler klein bei, weil er endlich Ruhe haben wollte und erzählte dem Mädchen in aller Kürze, dass Jesus da eben gekreuzigt wurde und für die Schuld der Menschen gestorben ist und dass er dann auferstanden ist und jetzt sollte sie mal ruhig sein. Das Altarbild und die spanische Tänzerin wurden zu gleicher Zeit fertig, die beiden Gemälde. Und Pepitas letzter Tag im Atelier war gekommen, aber sie konnte sich nicht von dem Altarbild trennen. Das Bild, was da aus ihr geworden war, war ihr gar nicht so wichtig. sie stand noch einmal vor diesem Altarbild. Und nachdem sie ihr Honorar erhalten hatte und gehen wollte, fragte sie den Maler Domenico Fetti noch einmal, nicht wahr, Herr? Ihr liebt ihn doch sehr, weil er das alles für euch getan hat. Ihr liebt ihn doch sehr, weil er das für euch getan hat. Und es wird berichtet, dass Fetti rot anlief, es schämte, es war ihm peinlich, er wollte nicht weiter reden. Er schob das Mädchen schnell aus dem Atelier hinaus, aber ihre Worte ließen ihn nicht mehr los, dass er es für dich getan hat. Und wir hören, dass von da an Domenico Fetti von einer furchtbaren Unruhe erfasst wurde. Das ließ ihn nicht mehr los. Er hat es für mich getan und er fand glücklicherweise Leute, die ihm ein Bibelmanuskript geben konnten. Die Reformation war ja vorher gewesen. Gott sei es gedankt, gab es ein paar Bibeln schon. Und er fand diese Bibel und er las über die Kreuzigung und er fand Jesus. Und es öffnete sich ihm plötzlich diese ganze Wirklichkeit. Und er hätte das jetzt genauso sagen können, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben. So kennen wir ihn doch nicht mehr. Jetzt kennen wir ihn wirklich. Und es packte ihn und er sagt, wie kann ich den Menschen etwas von dieser Liebe zeigen? Ich kann nicht gut reden, aber ich kann malen. Und ich muss noch mal ein neues Christusbild malen. In diesem alten, dieser Auftragsarbeit, da sah man nur sein Leiden. Aber ich muss ein besseres Christusbild malen, wo seine unaussprechliche Liebe deutlich wird und sein Mitleid für uns und seine Zuwendung. Und dann malte er ein neues Bild wie eine Predigt. Und er hat dieses Bild nicht verkauft, sondern er hat es seiner Heimatstadt und seiner Geburtsstadt Düsseldorf geschenkt. Und dort wurde es dann in der Galerie aufgehängt. Erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und Fetti konnte es sich nicht verkneifen, immer mal wieder von Tag zu Tag in diese Galerie zu gehen und still zu beten und zu schauen, wie reagieren die Menschen auf dein Bild. Und dann bemerkte er eines Tages, kurz vor Schluss der Galerie, von hinten, wie ein offensichtlich schlecht gekleidetes Mädchen bitterlich weinend vor diesem Bild stand. Und Fetti trat zu ihr und sagt, was macht dich so traurig, Kind? Und da wandte das Mädchen sich um, es war Pepita. Und sie sagte, oh Herr, wenn er doch auch nur mich so geliebt hätte. Ich bin nur eine Zigeunerin. Für euch ist diese Liebe da, aber doch nicht für mich. Und die Tränen stürzten ihr aus den Augen. Und jetzt war seine Stunde gekommen und er sagte, nein, Pepita, auch für dich ist das alles. Und dann erzählte er ihr die ganze große Geschichte der Liebe Jesu Christi. Und jetzt erzählte er sie ihr noch einmal auf eine ganz andere Weise, weil er ja inzwischen selbst diesen Jesus gefunden und kennengelernt hatte. Ja, dass er gestorben war für uns, um unsere Schuld zu tragen, aber dass er auch auferstanden ist und dass er uns jetzt mit dem ewigen Gott versöhnen und auf ewig verbinden kann. Und sie nahm diese Worte in ihrem Herzen auf und fand zum lebendigen Glauben an diesen Jesus. Etwa 100 Jahre später fuhr ein junger Graf nach Paris und machte Halt in Düsseldorf. Und während seine Kutschpferde gefüttert wurden, besuchte dieser bildungshungrige Graf die Galerie und er entdeckte dieses Bild von Domenico Fetti. Und er stand lange davor, denn Fetti hatte in lateinischer Sprache noch eine Zeile darunter geschrieben, die man etwa so übersetzen kann, das tat ich für dich. Was tust du in Wahrheit für mich? Und der junge Graf stand vor diesem Bild und las diese Worte und konnte sich nicht mehr losreißen. Er hatte sich als Kind schon einmal bekehrt. Aber jetzt ergriff ihn die Liebe des Christus noch einmal ganz neu, als er das Bild von Fetti sah und diese Worte las, das tat ich für dich. Und jetzt beschloss er, sein ganzes Leben, sein ganzes Vermögen, sein Adel diesem Jesus ganz zur Verfügung zu stellen. Der junge Mann war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Und heute gehört das von Domenico Fetti gemalte Bild der alten Pinakothek in München. Und noch immer fragt uns der leidende Christus, fragt er jeden, der dieses Bild betrachtet, das tat ich für dich. Und was tust du für mich? Das ist die Frage, was ist deine Antwort auf meine Liebe? Darum geht es, nicht um irgendwelche großen Werke. Was ist deine Antwort auf meine Liebe? Und liebe Gemeinde, diese Verse des Apostel Paulus, die wir heute miteinander studieren durften, die stellen uns vor genau die gleiche Frage, die Zinzendorf vor dem Fetibild wie ein Blitzstrahl getroffen hat. Die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus. Jesus fragt uns, was ist deine Antwort auf meine Liebe? Kannst du das mit Paulus so sagen? Die Liebe des Christus drängt mich. Diese Liebe, die so stark ist, dass sie am Kreuz unsere ganze Not entlarvt, die so stark ist, dass sie uns überströmendes Leben schenkt, die so stark ist, dass sie uns ganz neu lieben lässt, erst Jesus und dann auch unsere Mitmenschen, uns einen neuen Blick schenkt für Jesus und für den Nächsten. Und wenn uns diese Liebe des Christus drängt, dann werden auch die anderen beiden Motive in unserem Leben immer stärker werden. Wir wollen Gott gefallen. Und wir suchen nicht Menschenehre, denn wir werden gedrängt von der Liebe des Christus. Wie kann das sein? Wie kann ein Leben so neu werden? Das Fazit steht in Vers 17 am Ende. Diesen Vers 17, den wir für heute nur noch hören und dann in der nächsten Predigt mit erklären werden. Darum, das ist die Erklärung, sagt Paulus, ist jemand in Christus, gehört jemand zu Jesus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist die Antwort. Wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er wie ein neu geschaffener Mensch. Ja, er hat noch sein altes Leben, das er mit sich rumträgt, aber das ist jetzt nicht mehr das Entscheidende. Er ist eine neue Schöpfung. Gott hat ihm dieses Leben geschenkt. Dieses neue Vertrauen zu Jesus. Diese Dankbarkeit, ihm dienen zu dürfen. Und meine Frage an dich ist, hast du dieses neue Leben? Kennst du diese neuen Motive, die den Paulus angetrieben haben? Übrigens steht im griechischen Originaltext nicht, alles ist neu geworden, sondern da steht wörtlich, ein Neues ist geworden. Und einer der Abschreiber war dann so ergriffen davon, dass er geschrieben hat, es ist alles neu geworden. Stimmt ja auch irgendwie. Aber wörtlich steht da, Neues ist geworden. Es ist noch nicht perfekt und das wissen wir ja. Wir wissen ja noch, es ist noch nicht alles neu geworden. Aber wirklich Neues ist geworden, weil Jesus jetzt da ist. Und mancher, der das liest, der verzweifelt fast an seinem alten Herzen und sagt, wie sollen in mein altes Herz neue Motive jemals hineinkommen? Und wenn du so fragst, dann möchte ich dir das gleich ans Herz legen, wie einem Anrufer aus Süddeutschland, der sich diese Woche an mich gewandt hat. Er hatte einige Predigten gehört übers Internet und viele, viele Fragen und Vorbehalte gegen Gott. Viele, viele, viele Widerstände, viele Dinge, die er Gott vorwarf und die ihn davon abhalten, Jesus zu vertrauen. Und er wollte aber wegkommen davon, dieser Mensch. Und ich habe ihm gesagt, wenn Sie warten wollen, bis Ihr Herz nicht mehr störrisch ist, wenn Sie warten wollen, bis Ihr Herz nicht mehr störrisch ist, um dann zu Jesus zu kommen, dann werden Sie nie zu Jesus kommen. Sie haben nur eine Chance. Sie müssen mit Ihrem störrischen, widerständigen, bösen Herzen zu Jesus gehen. Sie müssen mit Ihrem Herzen zu Jesus gehen. Und müssen sagen, Jesus, nimm es mir weg. Jesus, vergib es mir. Jesus, verändere mich. Jesus, schenk mir deine Vergebung und dein neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und dann kann er aus Überzeugung sagen, die Liebe des Christus drängt mich. Amen. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du unsere Herzen wirklich verändern kannst und willst. Und hilf uns, jedem von uns, dass wir ehrlich vor dir sind und dass wir erkennen, was die Motive sind, die uns antreiben, Herr. Du siehst diese Mischung von Motiven, unter der wir auch manchmal leiden, die uns auch leid tut, Herr. Aber wir bitten dich, dass du unser Herz immer mehr mit diesen Motiven stärkst und erfüllst, die der Paulus hier bezeugt hat. Herr, wir wollen dir gefallen. Wir wollen nicht die Ehre von Menschen suchen. Und wir bitten dich, dass das immer mehr die Triebfeder unseres Lebens wird, dass du uns so geliebt hast und dass du das für uns getan hast. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.